Backspin. Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ihr hört schon, im Gegensatz zu sonst, ist es ein bisschen mehr Hintergrundgeräusch, denn heute sitze ich auf dem Balkon mit meinem Gast. Und zwar Mortis. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Das freut mich.
Schön, dass du da bist. Ich habe das ja sonst nicht so häufig, dass Leute zu mir kommen und sich bei mir so hierher setzen. Sonst läuft ja fast alles über Zoom. Umso mehr hat es mich gefreut, dass du extra hergefahren bist. Weil man muss auch sagen, du kommst ja nicht aus Leipzig. Ne? Sonst habe ich ja nur Leipziger Leute immer bei mir. Aber dir war es auch wichtig, das persönlich zu machen.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall, weil dieses Remote und Zoom oder irgendwas, ich finde das halt irgendwie nicht so persönlich und schön. Also ich mag das nicht.
Ja, ich glaube, da merkt man auch ein bisschen, dass du auch schon relativ lange dabei bist. Ne? Ja. Also ich glaube, gerade so jüngere Artists, für die ist das inzwischen, glaube ich, komplett normal, halt einfach alles über Zoom zu machen. Genau, aber du bist schon eine ganze Weile dabei, vielleicht auch für die Leute, die dich nicht kennen. Also mir ging es ehrlich gesagt so, als ich deine erste Single vom kommenden Album gehört hatte, war ich so, ah, wer ist dieser Mortis? Ist das so ein Newcomer?
Ach geil.
Ja, man muss halt sagen, ich bin ein Stückchen jünger. und war dann so, ach krass, hey, kenne ich noch gar nicht, wer ist das denn? Und dann war ich so, oh, okay. Du machst schon ein bisschen länger Mucke. Also ich habe gesehen, auf Spotify, deine ersten Releases waren vor 10 Jahren.
Genau.
Aber wann hast du denn so richtig angefangen? Also
ich würde sagen, dann vor 20 Jahren.
Ja.
Also, ja. Ich bin 2004, da war ich 18. Mhm. Das können ja Leute rechnen. Bin ich nach Hannover gezogen. Und ja, vorher habe ich 2 Jahre, würde ich sagen, halt rumgefreestylt, ein bisschen Texte geschrieben und dann von Jam zu Jam gesprungen, das gab's auch mal.
Ja.
Und,
also richtig oldschool.
Ja, ja, voll. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die bis heute irgendwie so diese Reiselust und halt einfach Leute kennenlernen und halt dieses direkte Kommunizieren ist irgendwie schöner als, weiß nicht, telefoniere jetzt auch nicht so unfassbar gerne.
Mhm.
Und ja, das macht schon mehr Spaß. Und ja, deswegen ist es immer ganz gut, auch ein bisschen rumzukommen.
Mhm.
Ja.
Aber machst du das heute noch so, dass du auf so Hip-Hop-Jams gehst?
Naja, Jams gibt es ja leider nicht mehr.
Ja, nicht so richtig, aber also es gibt ja zum Beispiel die Tape-Fabrik.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen daran angelehnt.
Ja, also da war ich, glaube ich, das letzte Mal auch vor 10 Jahren oder 2015 oder so.
Ach krass.
Mhm. Und da habe ich, hab ich Pimp auch kennengelernt.
Ah,
das
war
sehr lustig.
Grüße gehen raus.
Und ja, Shoutouts. Und da haben wir direkt, da bin ich dann noch einen Tag länger geblieben und da waren wir direkt im Studio, da haben einen Song aufgenommen.
Mhm.
Und dann haben wir uns fast 10 Jahre nicht gesehen.
Mhm.
Und wann war es? Vor ein paar Wochen. Ich war mit Swiss auf Tour und dann war ich in Hamburg. Wir haben uns getroffen. Haben wir auch direkt wieder einen Song gemacht.
Ah, schön.
Und jetzt haben wir uns vorgestern, also bei Dilteli getroffen. Und dann war so, oh, die Schlagzeile erhöht sich. Es könnte sein, dass wir es jetzt schaffen, uns mal alle 2-3 Monate zu sehen. Ja,
ja, das wäre ja schön, wenn da was rauskommt.
Mhm.
Aber das ist ja bei dir generell immer so ein Fall, ne? Mit Mucke machen und Mucke rausbringen, habe ich mitbekommen.
Ja, also im Prinzip bin ich Newcomer, weil sehr lange halt einfach nichts release. Also ich habe, glaube ich, so diskografiemäßig so viel rausgehauen, wie manche Leute, die jetzt 2 Jahre draußen sind. Aber ich bin nicht unproduktiv.
Mhm.
Also ich mache schon sehr, sehr viel, aber halt das Rausbringen war immer ein Problem. Was sich aber jetzt ändern wird, definitiv.
Okay, ja. Ich bin gespannt. Also man muss dazu sagen, dein neues Album, Memento Morti, kommt ja jetzt auch am 26.05. raus.
Mhm.
Wie gesagt, dazwischen lagen jetzt ganze 10 Jahre. Was genau hast du denn da in den 10 Jahren so gemacht?
Boah.
Also du sagst, du warst produktiv, aber wie sah das denn aus genau?
Leben? Nee, ich habe, nachdem ich mein Album rausgehauen habe, 2014 war das, genau. Also ich habe eine EP gemacht, 2013, Goldener Käfig, dann Hollywood Psychose 2014, wo auch der erste Song ist, wer ist dieser Mortis?
Ja.
Shoutouts an Vis-a-vis.
Genau.
Und dann war ich halt einfach ein bisschen, sage ich mal, desillusioniert und auch, weil ich frisch in Berlin gewohnt habe, war es halt dann, wie soll ich sagen, so, dann hast du erst erstmal Geld und bist Mitte 20.
Mhm.
Ja, und ich bin ein bisschen so im Exzess verschwunden.
Mhm.
Dann habe ich zwischendurch gemerkt, so, dass mir das nicht so steht und mein Charakter nicht dafür gemacht ist. So auf, also diese Berliner Art und Weise von wegen so, ich bin etwas oder mehr als mehr als ich zu sein scheine. Ja. Und dann habe ich halt mir gesagt, so arbeitest du wieder normal? Und dann habe ich halt irgendwie so 2 Jahre so Agenturjobs gemacht hin und her, aber die ganze Zeit Musik gemacht. Hab für Leute produziert, war in so Songwriting-Sachen und hab dann auch irgendwann so Lo-Fi-Sachen rausgehauen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, worauf wollte ich hinaus? Die Frage war, was hast du gemacht? Ich hab irgendwie alles und nichts gefühlt und trotzdem immer mal hier und da ein Feature gemacht und war halt irgendwie so im Hintergrund bei vielen Leuten mit aktiv, würde ich sagen, ja.
Aber wenn du sagst, du warst so ein bisschen desillusioniert, war das auch, also ist das auch bezogen auf die ganze Rap-Szene so?
Ja, unter anderem. Ich glaube, das hatte viel Wechselwirkung. Also anfangs erstmal so war ich nur davon desillusioniert, wenn du so in die Industrie reinschnupperst und da sind halt ganz viele Leute, die dir halt sehr viel Honig ums Maul schmieren, weil sie natürlich auch was davon haben wollen am Ende, von dir als Produkt. Und dann bist du halt irgendwie so bei MTV-Album des Monats und wirst dann irgendwie rumgereicht bei irgendwelchen Industrie-Happenings und Partys und so. Und das, und dann zu merken, so wenn es dann nicht so läuft, weil die Verkäufe nicht so gut sind, dass dann irgendwie so... das sind halt alles keine Freunde. Und Hip-Hop-mäßig war bei mir immer so, ich kenne bestimmt persönlich 2000 Menschen. Und egal in welche Stadt ich komme, da kenne ich halt Leute. So dadurch, dass du halt viel rumgereist bist und irgendwie Musik gemacht hast und man irgendwie das Gleiche fühlt. Was aber dann bei den Menschen in der Industrie nicht so ist, die fühlen ja nicht das Gleiche. So, da gab es ein paar Leute, die ich vorher schon kannte, die sich aber dann auch ziemlich schnell so verändert haben zu diesem, ja, einfach immer nur so Wertschöpfung, Wertschöpfung. Und das hat mir dann nicht mehr gefallen. Hat mir einfach nicht gefallen. Und dann aber auch zu merken, so dass so Hip-Hop-mäßig, früher waren halt alle so Oldschool-mäßig unterwegs und meinten sie, ja, Morty, der macht keine Boom-Bap Sachen mehr, der ist Sellout, der macht jetzt so Pop-Sachen, der singt Hooklines, der bla. Und ich dachte mir immer so, wenn ich die Chance habe, Musik zu machen und irgendwie mich weiterzuentwickeln, dann mache ich das, weil ich das schon immer gerne gemacht habe. Egal, ob jetzt die Beats rumpeliger sind oder nicht. Und ja, irgendwie war ich dann auch von der Szene sehr desillusioniert, weil die Leute dann irgendwie so Abstand genommen haben. Und danach haben sie aber dasselbe getan, als sie gemerkt haben, dass man irgendwie doch Geld damit verdienen kann oder dass Weiterentwicklung gar nicht schlimm ist.
Ja.
Und haben dann dasselbe gemacht und ich habe mich einfach dann ein bisschen rausgezogen. Ich habe es dann nicht mehr so gefühlt.
Mhm. Ja. Aber du hattest trotzdem weiterhin immer Kontakt zu so Szeneleuten.
Ja, oder? Ja, klar. Das auf jeden Fall. Ja.
Ja. Durch die Desillusion, schätze ich mal, hast du jetzt auch bei deinem neuen Album alles alleine gemacht, oder?
Also alleine habe ich schon immer gemacht, also produzieren und so. Aber ich kollaboriere gerne mit Produzenten, anderen Musikern, also vor allem mit Musikern. Ich kann jetzt kein Klavier spielen oder Gitarre oder so, aber wenn ich mir denke, das würde den Song besser machen, dann hole ich mir da Leute ins Studio für. Ja, ich bin halt gerne einfach im Studio mit Leuten, die was schaffen.
Ja, ich meine, also du kommst jetzt, also das neue Album kommt ja jetzt nicht über irgendwie ein großes Label oder
so. Ach so, meinst du das? Ja, ja. Das ist aber leider dem geschuldet, also es ist seit 2 Jahren gemastert, es ist seit zwei Jahren fertig. Und da ist halt dann leider auch der Faktor Mensch, wo ich auch desillusioniert
war. Am Anfang lief es
noch gut. Ja, ja, jetzt geht's bergab, fuck it, lass uns Bier trinken. Irgendwie kommen immer von links und rechts Leute rein. Ein Team um sich herum aufzubauen, ist eine sehr schwere Sache, weil du kannst ja nicht erwarten, wenn du nicht jemandem direkt Geld geben kannst dafür und nicht viel Geld drinsteckt, dass die Leute irgendwie dieselbe Vision hochhalten, die du spürst. Also das heißt, du musst die ganze Zeit die Energie nach außen weitergeben und jedem das Gefühl geben, dass sie es gerade die größte Sache, an der wir arbeiten können, gefühlt, damit man auch so arbeitet. Und wenn man dann halt merkt, so dass irgendwie ein halbes Jahr lang Sachen rumliegen und irgendwelche Termine nicht eingehalten werden und irgendwie die Telefonate immer mehr verschoben werden und so. Und du halt merkst, okay, jetzt kommt es wieder nicht raus, es kommt wieder nicht irgendwas. Oder wenn du mit Labels redest, ich war irgendwie bei jedem Label gefühlt. Und dann war so, ja, machen wir. Dann ging es darum, das zu verhandeln und Geld. Und dann so, nee, machen wir nicht, weil du hast keine Streaming-Zahlen, du hast keine Social-Media-Zahlen und so weiter. Und dann ist auch so, ja, fuck it, warum soll ich irgendwas abgeben, wenn ich nicht ein bisschen was bekomme, weil ich das ja alles selbst finanziert habe. Also ich habe ja, Musik zu machen kostet ja trotzdem Geld. Mhm. So. Und vor allem, wenn Leute daran mitarbeiten, weil ich ja nicht alles selbst mische und master, das musst du ja irgendwie bezahlen. Und irgendwann war mir das einfach zu blöd, weil ich dann immer dachte, ich schiebe es auf die anderen Leute. Und dann ist ein Jahr ins Land gegangen, dann 2 Jahre. Und ich habe die Kapazität und kann es selbst machen. Und es ist ja auch eine gute Schule, würde ich sagen, für den Energiehaushalt mal zu checken, wie weit kann man da gehen. Mhm. Und ich habe das Glück, dass ich die Zeit dafür habe, aber es ist schon echt viel. Mhm. Vor allen Dingen halt Kommunikation, das ist irgendwie so, das frisst den Großteil des Tages dann am Ende auf. Mhm. Ja, aber es ist schön.
Aber würdest du das jetzt bei deinen nächsten Projekten dann trotzdem wieder alleine machen oder sagst du, okay, es war jetzt schon echt krass viel Aufwand, ich suche vielleicht doch nochmal nach irgendeiner Möglichkeit?
Also ich bin jetzt auf jeden Fall offen. Ich glaube, das Album wird jetzt nicht dafür sorgen, dass ich eine goldene Schallplatte bekomme, aber es wird dafür sorgen, so dass man wieder da ist, dass man jetzt regelmäßig Sachen releasen kann und dass dadurch auch, glaube ich, mir das Universum Leute von links und rechts reinschickt, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich jetzt gelernt, worauf ich achten muss, wie ich von vornherein kommuniziere, damit Dinge gemacht werden, dass sie richtig gemacht werden. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn du es vorher nicht aussprichst und auch gar nicht weißt, was da alles irgendwie links und rechts runterfallen kann und dir auf die Füße fällt am Ende, dann, das ist gut zu wissen und das mal gemacht zu haben selbst, weil dann kannst du es auch prophylaktisch den Leuten erklären, hey, ich habe keinen Bock darauf, dass wir uns alle 2 Wochen mal eine Mail hin und her schreiben und Aufgaben nicht gemacht werden, wie sie gemacht werden sollen, um es ganz dumm zu sagen. Ja.
Mhm. Ja. Aber wenn so ein Album bei dir so 2 Jahre rumliegt, also ich glaube, vielen Artists geht es dann so, dass die dann gar nicht mehr das fühlen, was die auf dem Album gesagt haben, irgendwie zu sagen, okay, ist jetzt irgendwie 2 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt überhaupt noch eine Connection habe. Geht es dir da ähnlich? Oder?
Nee, gar nicht. Also ich habe Musik immer. Meine Musik, ohne jetzt arrogant zu sein, meine Musik wäre vor 10 Jahren geil gewesen, sie wird in 20 Jahren geil sein ich habe damit wirklich gar kein Problem, weil das ist halt ein Ist-Zustand, den ich sehr gerne mir wieder anhöre einfach. Mhm. Und der ist so musikalisch, rein produktionsmäßig state of the art. Thematisch ist es so eine Sache, die mich dann immer wieder in eine Zeit zurückkatapultiert, in der ich das gemacht habe. Und ich gehe heute noch irgendwie mal nachts, wenn ich irgendwo was trinken war, so melancholisch nach Hause und höre die Platte und denke mir, Mann, das ist richtig geil. So. Und habe aber jetzt noch ein Remix-Album davon gemacht, damit es mich nicht langweilt.
Ah, ja.
Und habe jetzt 2 richtig geile Alben.
Schön, so. Auch gut.
Ja. Genau. Also Remix-Album habe ich zum Beispiel so gemacht, wie es mir als 20-Jähriger gefallen würde. Es ist halt so sehr, also nur Sample-basiert und sehr New York-mäßig, so die 2000er-Schule, würde ich sagen.
Ah, spannend. Ja. Kommt das auch digital oder ist das nur für die Leute, die deine Platte gekauft, also
den
Stick, das ist ja nicht, nicht auf Vinyl rausgebracht, sondern so eine schöne Patrone.
Eine USB-Patrone.
Genau.
Erstmal würde ich es nur darauf lassen, mir ist aufgefallen, dass das so gut ist, es wäre blöd, es nicht rauszuhauen. Man muss nur checken, natürlich wegen Samples und so. Aber, ja gut, weiß ich nicht. Mhm. Also ich werde es auf jeden Fall noch irgendwie raushauen, weil wäre blöd, wenn man das halt irgendwie nur den paar Leuten, die das kauft, zugänglich macht, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Aber was war denn jetzt so die Motivation zu sagen, okay, du kriegst
die Motivation.
Ja, oder der Auslöser, sagen wir so, zu sagen, okay, ich bringe jetzt tatsächlich mal wieder Sachen raus. Also wie kam
Ego.
Das?
Ich würde sagen, irgendwas in mir war so, die Musik draußen ist so scheiße, Nein. Also,
es muss endlich mal wieder gute Musik auf
den Markt kommen. Jeden Fall. Nein, ich muss ehrlich sein, ich mache so viel Musik und ich mache wirklich so viel Musik in sämtlichen Genres und habe halt, bei mir gibt es dann immer so Abende, wo ich mit Freunden irgendwie im Studio oder zu Hause sitze und dann spiele ich die Sachen vor und alle so, warum zur Hölle bist du noch nicht woanders, warum ist es nicht draußen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist das so groß geworden, auch in meinem Kopf, dass mir aufgefallen ist, ja, okay, es ist echt dumm, das nicht zu tun. Und weiß nicht, da hat sich halt irgendwie die Platte ergeben innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und es war so, ja, ich muss ein Album machen und es muss raus. Mhm. Genau. Also es war eher so ein inneres Bedürfnis. Mhm. Ja.
Ich muss auch sagen, also ich gehöre ja zu den privilegierten Leuten, die die Platte schon hören durften über Soundcloud. Ist auch ein sehr, sehr schönes Album gewesen, wo du auf jeden Fall auch ein paar spannende Themen aufgreifst. Mhm. Super spannend fand ich zum Beispiel den Song Stolz, der ist jetzt auch schon draußen. Ja. Also den können sich alle Leute anhören.
Hört euch Stolz an.
Und schaut das Musikvideo auch an, weil das ist sehr, sehr, sehr lustig. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber auf jeden Fall erzählst du da so ein bisschen von so eine Geschichte vom Hinterland im Osten Deutschlands.
Mhm. Ja, es muss nicht nur Osten sein,
ja,
aber es ist halt, es ist halt leider nicht mal eine Dystopie, es ist halt leider Realität. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du noch den Song Zuhause?
Ja, da habe ich mir hier aufgeschrieben.
Also es ist sozusagen die Fortsetzung, die Beton-Fortsetzung davon, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Aber wo genau kommst du denn jetzt her? Weil das Lustige ist, auf Wikipedia steht, du kommst aus Bad Langensalza.
Da bin ich geboren.
Ah, okay.
Das Lustige ist, als ich mit dem Zug hergefahren bin, bin ich sogar an Torgau vorbeigefahren. Ja. Da bin ich mal in so einem Dorf in Kindergarten gegangen. Also da war noch Osten. Mhm. So alt bin ich. Da war noch Osten, da war die Mauer noch da. Und wo komme ich genau her? Also ich bin in Bad Langensalza geboren, aber im Harz aufgewachsen.
Ah, okay.
Aber in Niedersachsen, also direkt an der Grenze, aber auf der Westseite. Deswegen habe ich zum Glück nicht so einen Einschlag in meinem Dialekt.
Ja.
Also zum Glück habe ich Hochdeutsch.
Ja, ey, so geht es mir auch. Also ich bin ja gebürtig aus Thüringen, habe da auch immer noch Verwandtschaft und bin da auch immer noch öfters da. Aber
wo da nochmal?
Aus Eisfeld, das ist Südthüringen. Ja, kennst du?
Das ist ja nicht, also guck mal, Harz, Nordhausen.
Mhm, genau, er ist südlich von Erfurt da. Ja, ja. Aber halt ziemlich direkt an der Grenze zu Bayern. Aha. Deswegen ist das zum Glück auch nicht so ein ganz krasses Sächsisch, sondern mehr so ein Fränkisch, was da drin ist. Aber genau, fragen sich die Leute auch immer, dass ich ja gar nicht so nach Osten klinge. Ich so, ja, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Nee, aber eigentlich, Dialekte sind ja schön, so, deswegen lasst euch da nichts einreden.
No Dialect Shaming.
Ja, genau, deswegen, das ist alles ganz cool. Aber ja, wie war es da aufzuwachsen, so auf dem Dorf und solche Sachen mitzubekommen?
Weiß nicht, also ich würde sagen, nichts Schlechtes oder Negatives für mich, aber halt natürlich mitzubekommen, wie wenig aufgeschlossen die Leute und wie, also gegenüber anderen Kulturen oder generell dem Anderssein, weißt du? Und ich hatte irgendwie immer das Glück, dass ich da anders ticke und dass ich halt immer auf der Suche war, irgendwie alles auf der Welt mal zu verstehen und zu sehen und immer was, dass was Neues schön ist. Und bin da halt irgendwie auch viel mit türkischen Familien aufgewachsen und so. Und da waren auch viele auch so aus dem Ostblock und so. Und irgendwie, da hatte ich halt immer das Glück, andere Tellerränder mitzuerleben. Mhm. Die ich dann versucht habe, natürlich im Freundeskreis und Familie dann auch mal verständlicher zu machen, würde ich sagen, ja.
Ich finde, da gehört auch schon einiges an Willen auch dazu, solche Leute nicht irgendwie abzuschreiben, sondern zu sagen, so, okay, irgendwie muss man mit denen reden oder du versuchst zumindest irgendwie.
Ja, also das Ding ist halt, also was bringt es denn, also wenn du es selber nicht aushältst, irgendwie in Dialog zu treten? Das finde ich halt voll wichtig. Und ich rede jetzt hier nicht davon, so mit knallharten Nazis, ja, sondern einfach mit Menschen zu sprechen, so deren Gewohnheit eine andere ist, deren Selbstverständnis ein anderes ist und deren, wie gesagt, Horizont ein anderer ist. Mhm. So. Dafür sind natürlich Kneipen und sowas gut, weil du hast die Leute aller Couleur und die reden halt Müll und dann redest du halt und dann sprichst du halt mit denen darüber und irgendwann, weißt du, so vielleicht. Also ich habe viele Momente gehabt, wo danach halt der Schnacken anderer war. Mhm. Ja, und für mich ist das halt selbstverständlich. Kann ich nicht von jeder oder jedem erwarten, aber ja. Mhm. Das sind doch Sachen, weiß ich nicht. Also man ist ja man selbst und ich reflektiere viel, aber das sind Sachen, wo ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber mache oder machen will, weil ich glaube, das ist so eine Art Superkraft und Selbstverständnis, die man hat, also die jeder Mensch irgendwie in sich trägt, die so unangetastet bleiben sollte, wenn sie positiv ist, finde ich. Ja,
ja, ich finde das immer halt super beeindruckend, weil ich da sehr schnell emotional werde und
nicht, dass man da nicht emotional ist, also das gehört ja auch dazu. Aber
ja, ich versuche solche Themen immer zu vermeiden, also gerade wenn ich in der Heimat bin irgendwie so, dann denke ich mir so, ah ja, okay, lass mal nicht über Politik reden, endet nie gut.
Es ist vor allem im familiären Kontext krass, weil du bist halt immer das Kind, du hast halt immer so familiäre Hierarchien und sowas und dann so, ja, selbst wenn du Recht hast, bist du halt das Kind. Und das Problem ist halt leider, und man wird emotional und umso emotionaler man wird, umso mehr gibt man dem Gegenüber auch dann das Gefühl, dass jemand blöd ist. Weißt du, so niemand will dumm dastehen.
Ja.
Und das ist halt wirklich ein ganz schmaler Grat, aber das ist ja auch alles Prozess bei einem selbst. Also das lernt man ja auch irgendwann erst, nicht mehr so super emotional zu sein. Mhm. Hast du gerade ins Auge geraucht?
Nee, ich habe Rauch verschluckt.
Oh nein.
Noch unangenehmer, deswegen, ich bin hier ein bisschen am Weinen gerade. Sehr emotional.
Das ist ein emotionales Thema.
Das Thema ist so emotional, dass ich direkt angefangen habe zu weinen hier erstmal.
Warum machen wir kein Video-Interview?
Das wäre schön gewesen. Sehr guter Content auf jeden Fall. Mhm. Was hast du denn heute noch für eine Verbindung so zu deiner Heimat?
Ich wohne wieder in meiner Heimat und also ich muss ehrlich sein, ich habe mich sehr versöhnt damit, beziehungsweise habe auch einfach andere Perspektiven kennengelernt, weil wenn du da bist, ist ja was anderes, weil du lebst irgendwie das Leben ja mit. Ich bin schon sehr viel für mich, aber...
Ich wollte gerade sagen, machst du dann so Dorfaktivitäten dann auch mit?
Leider nein.
Ja.
Eine habe ich letztes Jahr gemacht und zwar gab es so von den ganzen Dörfern so ein Kegelturnier Open Air und wir waren so schlecht, aber sind trotzdem Dritter geworden.
Wow.
Ja, es war so von 60 Leuten oder so.
Ich wollte gerade sagen, von 4 oder was?
Nee, von 60. Das war absoluter Irrsinn. Nee, aber sonst, habe ich auch gar nicht so die Zeit zu. Also ich verbringe halt da Zeit mit meiner, ich arbeite, also mach halt Musik. Und sonst, ich bin auch alle 2 Wochen sowieso in Berlin. Also das ist viel Pendeln. Aber und sonst verbringe ich halt Zeit mit meiner Mama und Oma, gehe ich Kaffee trinken, schön Rubbellose kaufen. Sonst bin ich da, gibt es eine Kneipe, die heißt das Berlinchen.
Ach schön.
Ja, schöne Grüße an Scheiler aus Spandau, so, der gehört der Laden. Und dafür... Das ist halt voll entspannt, was soll ich sagen. Ja.
Ich find das auch immer wieder sehr beeindruckend. Also ich war letztens auf dem Osterfeuer.
Ah, ja.
Und da war ich auch so, oh krass, das ist so eine ganz andere Welt, weil ich ja an sich nicht mehr so viel mit diesem Ort zu tun habe, außer dass ich halt so irgendwie alle 2-3 Monate da mal kurz für 2 Tage bin und halt noch die paar Freunde, die ich da habe, treffe. Aber ja, ich finde das halt wirklich wie so eine ganz andere Welt, gerade wenn man halt in einer Großstadt lebt und hier halt auch in einem sehr, also ich bin in einem sehr studentischen Umkreis und dann fährst du so raus aufs Dorf und ja, bist dann da auf dem Osterfeuer bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich war auch so, ui.
Und da kommt dann Leila 5-mal auf Repeat.
Ja.
Und Finch.
Ja, und ich musste auch noch Auto fahren. Das heißt, ja, mehr als ein Bier war auch nicht drin. Ja. Also nüchtern ist das schon spannend auch, einfach zu beobachten.
Ja, ist halt befremdlich, ne? Mhm. Also das sind Sachen, da fühle ich mich jetzt auch nicht so super wohl, ehrlich gesagt. Wenn so das ganze Dorf aufeinander trifft und besoffen ist und... Nee, das ist auch nicht so meins.
Aber apropos besoffen auf deinem...
Gute Überleitung. Ja, 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 gerne. Ja, gerne hätte ich ein Bier. Ich dachte, du fragst nie.
Nein. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt.
Nein, ich trinke nicht. Trink nicht tagsüber.
Auch weise Entscheidung, ja, tatsächlich. Ich versuche es auch zu vermeiden.
Ich versuche es zu vermeiden.
Naja, es ist nicht das Wetter auch dafür. Also ich finde, wenn so richtig Sonne scheint, dann ist so Daydrinking schon auch was man mal gut machen kann, ja. Aber heute ist leider ein bisschen grau und leichter Nieselregen die ganze Zeit. Es ist nicht so geil. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass du auch auf deinem Album ziemlich viel über Alkoholexzesse redest. Gerade, also du gehst ja in dieses Album quasi rein mit dem Song Geisterfahrer. Ja. War ja auch die erste Single, ne?
Die zweite.
Fand ich auch krass, mit so einem Song irgendwie ein Album zu eröffnen, weil es ja auch schon sehr emotional ist und es jetzt bei dir auch nicht so ist, dass du sagst, okay, es ist super geil. Also nee. Du verherrlichst da ja auch überhaupt nichts.
Nee. So, ne? Also das, es ist ja, im Prinzip ist das ja alles so reflektieren und verarbeiten. So, ja. Und wie soll ich sagen, also Alkohol war irgendwie immer da, ist halt auch, wie Lotte sagt, ein soziales Schmiermittel. Und vor allen Dingen, wenn du irgendwie Kunst schaffst, so, es ist halt, diese Kreise sind, sage ich mal, dem Exzess, dem Alkohol, dem Rausch an sich halt eher zugewandt. Und das Ding ist da, hinterfragt dann auch niemand. Und vor allen Dingen bei Alkohol ist ja auch, wirst du ja vielleicht kennen, so Leute, die dann sagen, ich trinke jetzt nichts und dann bist du unterwegs und so, warum trinkst du nicht? Und also es ist ja irgendwie Gang und Gäbe. Ja. Und das Problem ist halt, dass ich auch einfach sehr viel vertrage. Und ich nehme aber keine anderen Drogen zum Beispiel. Und ich bin dann trotzdem halt bis 14, 15 Uhr mit den Leuten, die cheaten, unterwegs.
Ah, krass,
und,
okay.
Und trinke die unterm Tisch. Ja. Aber dann irgendwann breche ich auch manchmal zusammen und schlafe in meinem Döner ein, wie am Wochenende passiert. Und davon wurde sogar ein Foto gemacht.
Ah, sehr
schön.
Das ist
so absurd. Und ich so, ich dachte, ich hätte es noch geschafft, nicht im Döner zu schlafen. Naja.
Nicht passiert. Aber okay, also du machst es auch immer noch.
Ja, also es ist also ich habe jetzt nicht, also ich führe schon, würde ich sagen, viel gesünderes Leben als vor 10 Jahren. Aber ich glaube, wenn man halt älter wird, so, dann sollte man, also ich kann und will nicht darauf verzichten, irgendwie mal ein paar Bierchen oder Gin Tonics zu trinken oder auch wirklich komplett über die Stränge zu schlagen und bis 10 Uhr morgens auf einem Baugerüst rumzukraxeln mit Freunden, so, und so einfach leben. Klar. Aber zwischendurch halt auch irgendwie darauf achten, dass du halt eben nicht nur Scheiße frisst, genug Wasser trinkst und ein bisschen Sport machst, damit man halt nicht komplett aus dem Leim geht und sich schlecht fühlt. So, das ist sehr wichtig.
Ja, das mit dem Sport machen ist immer so eine Sache. Ich nehme mir die immer vor und ich bin seit 2 Jahren großzügiger Unterstützer vom John Reed hier.
Also bist Karteileiche.
Ja, absolut, komplett. Ich nehme es mir jeden Monat aufs Neue vor und bin da viel zu viel unterwegs, um da irgendwas zu machen, aber die Zeit wird kommen. Aber würdest du sagen, dass du so vielleicht vor 10 Jahren oder so, dass du ein Alkoholproblem hattest?
Nee, würde ich nicht sagen. Also nie. Also für Außenstehende ist ja, wenn man mitbekommt, wie viel und in welchen Abständen Leute trinken, ja, natürlich so, aber ich muss nicht trinken, jeden Tag. Ich habe kein Problem damit, wie soll ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, also es fühlt sich trotzdem noch sehr natürlich und entspannt an. Und vor allen Dingen, ich komme halt irgendwie so aus einem familiären Umfeld, wo einige Leute auch aus der Verwandtschaft durch Alkoholismus weggestorben sind. Und irgendwie ist das ein Thema, was immer da ist, deswegen bin ich da schon sehr vorsichtig. Und immer wenn ich merke, okay, jetzt das nimmt gerade ein bisschen Überhand, vor allen Dingen, wenn man in Berlin ist und dann irgendwie bist du so 4, 5 Tage da und davon bist du gefühlt 5 Tage besoffen, dann ist so, vielleicht mal nicht.
Ja, krass. Aber also, was mir halt immer so auffällt, ist, dass das ja schon echt so krass in der Gesellschaft angekommen ist. Also wie gesagt, ich arbeite halt in einer Kneipe bzw. in einem Biergarten. Ja. Alleine dadurch, also ich hatte das letzten Sommer, wo ich so 3-4 Tage da gearbeitet habe, dann trifft man sich halt noch 2 Tage die Woche mit irgendwelchen Friends und stellt dann irgendwie fest, so, okay, ich war jetzt 6 Tage am Stück irgendwie leicht betrunken jeden Tag.
Das geht halt schnell, weil es halt irgendwie so selbstverständlich ist und auch, also wenn du jetzt, wie soll ich sagen, wenn du jetzt 4-5 Tage lang Ecstasy nehmen würdest oder irgendwas anderes, weißt du, so, dann das merkst du dann schon.
Naja, man merkt es nicht so schnell, ja.
Ich denke, es ist immer zu wissen, gut zu wissen, so wie die Konstitution ist. Manche Leute sind für bestimmte Sachen gemacht und manche eben nicht. Mhm. Also ich kenne Leute, die sehr, sehr viel kiffen. Mhm. Manche, so, die können aufstehen, sich die krasseste Haze-Keule reinhauen und sind trotzdem voll normal den Tag über. Manche sind halt voll die Hänger. Ich kenne Leute, die sehr regelmäßig Kokain konsumieren. Die wenigsten sind dafür gemacht, weil einfach sehr viel auf die Psyche und auf den Charakter geht. Ich kenne Leute, die sind über 40, so, die sind da trotzdem voll normal gefühlt, weil es irgendwie nicht anders war. I don't know. Also da gibt es viel. Es ist halt voll wichtig, glaube ich, auch ein Umfeld zu haben, das sich gegenseitig mal checkt zwischendurch. Also dass doch Leute erst die aufpassen. Das finde ich voll wichtig.
Voll.
Und die sich selbst auch dann so auszulesen. Und wenn man merkt, so, dass Dinge Überhand nehmen und wenn man sie selbst merkt und anfängt, sie sich schön zu reden, dann ist halt gut, wenn da 1-2 Menschen sind, die ein bisschen aufpassen und dich mal zur Seite nehmen und sagen, nee, vielleicht sollten wir heute nicht wieder unterwegs sein. Ich sage auch sehr oft zu Leuten so, ey, solltet ihr euch jetzt nicht nochmal ein Taxi rufen oder wir können doch voll entspannten Abend, also das ist das jetzt nicht genug, wir haben voll Spaß und alles ist gut. Also ich finde zum Beispiel diese Koks-Taxi-Thematik und sowas, das ist halt so überhand genommen die letzten Jahre, leider, weil irgendwie, ich finde es nicht schlimm, macht alle, was ihr wollt. Aber wenn eine Situation oder ein Abend oder ein Moment nicht mehr schön und normal sein kann, ohne dass Leute dann voll drauf nur mit sich selbst reden noch, so gefühlt, dann ist das irgendwie auch ein bisschen nervig.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es schon so ein richtiges Szene-Ding ist. Also ich weiß nicht, Fatoni hat vor kurzem einen Song rausgebracht, Alle ziehen. Wo es ja auch so drum geht. Und ich habe auch das Gefühl, seit ich so ein bisschen mehr in dieser Rap-Szene irgendwie drin bin und mit Leuten da unterwegs ist, ist schon krass, wie viel da konsumiert ist, wird. So, und ich bin halt auch eine Person außer Alkohol. Ich habe mal versucht zu kiffen, es hat nicht besonders gut funktioniert, leider mit meiner Psyche. Deswegen war ich dann so, okay, beim Alkohol kann ich es ein bisschen besser einschätzen und ein bisschen besser kontrollieren, was da passiert im Vergleich zu anderen Sachen. Aber genau, ich weiß gerade gar nicht mehr richtig, worauf ich hinaus wollte. Das ist halt generell, also was ich auch merke, ist, dass auch auf dem Dorf halt in so Familien so krass ist. Also ich wurde auch als Kind, wird man schon automatisch damit so erzogen.
Voll, ach, der Kleine kann auch mal ein Bierchen trinken.
Ja, oder halt so Eierlikör. Ja, Eierlikör ist auch, das ist auch kein, also ich sage auch immer, das ist ein Nachtisch, das ist kein Alkohol, so. Das gehört zum Eis. So. Also bei uns so.
Ja, ich kann kein Eierlikör mehr trinken.
Okay.
Weil davon habe ich auch, ich habe hier so eine Narbe, da hat sich eine Platzwunde, weil wir irgendwas so, ja komm, lass doch mal 2 Flaschen Eierlikör trinken.
Okay, gut.
Und dann Sparring machen. Und dann putz. Ja, und dann bin ich aufgewacht und hatte ein dickes Auge und eine riesen Platzwunde. Und ich habe nie Filmrisse eigentlich. Und da hatte ich aber einen und dann war so, nee, nie wieder.
Nie wieder Eierlikör? Nee. Ach krass, okay.
War auch die schlimmste Kater. Also alles so Süßkram, wir sind halt die schlimmsten Kater. Nee, weiß ich nicht.
Ist aber auch für mich nichts, wo ich denken würde, da trinke ich jetzt eine Flasche von. Aber
weiß oft, ich nicht.
Kann man
auch. Ich meine, es gab ja auch mal die Zeit früher so mit, wie ist es, Batida de Coco, Kirsch und O und sowas, weißt du, nur so Süßkram oder wie ist dieses Blue Curaçao, grüne Wiese und dieser ganze Scheiß. Und oder kleiner Feigling. Bei mir ist dann irgendwie nur noch Pfeffi übrig geblieben. So. Das ist auch so Family Affair. Mein Opa war da auch Truckfahrer für Nordhäuser Doppelkorn.
Ah ja.
Also für Wildhinner. Und das ist geblieben.
Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du ungefähr so 2000 Leute kennst. Mhm. Ich bin mal so ein bisschen durch dein Instagram durchgescrollt und es sah wirklich aus wie so eine Hall of Fame der deutschen Rap-Szene. Also da sieht man Karate Andy oder Curse, Materia, Vis-a-vis natürlich auch. Ja. Ist das ein Vorteil, so viele Leute zu kennen, oder ist das auch vielleicht ein bisschen Druck, wenn man so krass in der Szene vernetzt ist und sieht, so okay, bei allen anderen läuft's? Und
ich glaube, wenn ich es mir zu Nutzen machen würde, wäre es wohl der Vorteil. Mhm. Also ich kenne ja viele Leute, aber mit vielen habe ich auch einfach eher das persönliche Verhältnis gesucht und hat sich Musik jetzt nicht so in den Vordergrund gedrängt, würde ich sagen. Mhm. Auch mit Swiss zum Beispiel habe ich erst nach, wir kennen uns 10 Jahre und haben jetzt erst einen Song, oder vor 2 Jahren einen Song gemacht für das Album und dann für sein Album, aber weiß nicht, das sollte ich mehr forcieren, wäre klug. Aber ich habe das auch immer so, jetzt gibt es ja dieses neumodische Wort Cloud Chasing. Mhm. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, so, dass ich will jetzt nicht einfach nur, weil da jemand groß ist, featuren, sondern dass sich das irgendwie natürlich ergibt. Mhm. Und auch, dass die Leute vielleicht von selbst sagen, ey, ich habe gerade Bock, mit Morty Mucke zu machen. Mhm. So. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch gar nicht weiter Bild. Mhm. Ich mache ja genug Musik. Aber das hätte man mal machen sollen. Aber um auf den Ursprung deiner Frage oder deiner Feststellung zu kommen, das ist ja alles auch durch dieses Jam-Ding resultiert. Du, irgendwie ist das ja am Ende trotzdem ein sehr kleiner Kreis. Also alle kennen sich ab einem bestimmten Level, wo du unterwegs bist. Ja. Und wir haben ja alle denselben Startpunkt gehabt. Mhm. Manche sind größer, manche kleiner, aber die Ursuppe ist dieselbe. Ja. Mhm. Und ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein und irgendwie da schon ein bisschen OG-Status genießen zu können.
Ja. Ja, auch eine Person, die ja bei dir viel vertreten ist, wie gesagt, ist Vis-a-vis. Mhm. Die hat ja jetzt auch auf dem Album diesen längeren, ja, quasi wie so ein Hörspiel-Teil. Ja, genau. Hat sie das nur eingesprochen oder auch selber geschrieben?
Sie hat das geschrieben.
Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu ihr? Ich war nämlich ganz kurz, muss ich ehrlich sagen, ich dachte für 2 Wochen lang, ihr seid Geschwister.
Ja, also ich bezeichne Lotte halt immer als meine kleine Schwester. Und wir kennen es jetzt auch seit 2010 oder so. Und als ich nach Berlin gezogen bin, hat sich daraus dann sehr schnell eine unfassbare Freundschaft entwickelt. Und das Gute ist auch so, vor allem so szenemäßig, natürlich dachten die Leute am Anfang so, ja, da muss ja was laufen und so. Mhm. Und das Krasse ist, das war so eine Sache, die nie zur Debatte stand. Und damals hat sie ja noch die 16-Bars-Interviews gemacht und da war sie ganz krass im Fokus. Und da habe ich auch sehr unangenehme Sachen natürlich mitbekommen, szeneintern, wie auch generell also der Umgang mit Frauen in der Rap-Szene. Mhm. Ja, das ist halt meine beste Freundin, meine kleine Schwester, der tollste Mensch, den ich kenne mit. Und hoffe, dass sie mal wieder auf die Beine kommt. Mhm. So, das würde ich ihr sehr, sehr wünschen. Weil
ja, voll.
Das gerade einfach sehr schwierig ist. Vor allen Dingen auch, wenn du als sehr nahestehender Mensch nicht wirklich irgendwas machen kannst, um deiner Freundin beistehen zu können. So. Mhm. Das ist irgendwie schade. Ja. Und sie hat es, sie hat es selbst geschrieben. Mhm. Und weil die Ursprungsidee war, ich wollte Skits machen auf dem Album. Zuerst wollte ich es eher wie so ein Jukebox. Also das geht los mit einer Jukebox und dann kommt ein Song und dann kommt Geisterfahrer und so weiter. Und sie sollte eher wie so eine, wie so ein Barkeeper in der Kneipe oder eine Barkeeperin, so, die dann halt so eine Geschichte erzählt, weißt du, so, aber immer zwischen den Songs, also dann sozusagen eine Anekdote davon. Und dann hat sie angefangen und dann meinte sie, ey, ich kann mich da aber irgendwie nicht so kurz halten, kann ich da nicht einen längeren Text machen? Ich so, ja, okay, klar, dann machen wir halt das Outro, dann machst du halt das Outro und dann ist es so lang, wie es ist und das ist, fügt das, also, erklärt, oder nicht erklärt, sondern es ist, macht die Welt noch mal, meine Welt aus einer anderen Perspektive auf. Weil alles, was sie da sagt, ist wirklich passiert. Mhm. Und sie war bei all den Sachen dabei. Und sie hat das aber halt dann sozusagen in einen Abend, in einer Szenerie in der Kneipe transportiert sozusagen. Und ich fand es halt krass, als sie es mir vorgelesen hat. So, ich hatte auf jeden Fall auch Tränen in den Augen und dann hat sie es aufgenommen und dann habe ich halt die Musik darum arrangiert und auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment.
Ja. Voll, also ich fand das auch mega spannend, weil es halt einfach nochmal so ein bisschen, ja, noch einen tieferen Einblick nochmal gibt als nur die Musik drumherum. Und ja, sie kann halt auch einfach mega gut Geschichten erzählen. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Und also ich fand das mega cool. Ich glaube, Vis-à-vis ist generell, also gerade für Frauen im Rap-Journalismus, so, es war halt immer das Riesenvorbild, ja, so Vis-à-vis. Ja, fand ich auf jeden Fall eine mega coole Idee. Ich habe das so nämlich auch noch nie irgendwo anders gesehen, dass man irgendwie auf einem Album so einen 13-minütigen Track hat.
Ja, also für mich war das da auch wieder so ein Kanye-Moment, weißt du? Also erstes Kanye-Album ist halt das Outro, er erzählt halt dann so auch 10 Minuten lang so die Geschichte, wie er zu Rockefeller kam und was da so, also er erzählt da seine Story und dann dachte ich, okay, let's do this. Und es ist halt vor allen Dingen in der Zeit von Streaming und von Aufmerksamkeitsspannen und so, es ist halt auch ein geiler, so ein Anti-Move.
Ja, voll.
Und und es ist generell ein Anti-Move, ein Album zu machen heutzutage, plus ein Album mit Interludes und etwas, was noch das Format hat. Darum war das nur sinnig dafür. Mhm. So, und es ist halt irgendwie geil. Und dann kommst du halt raus aus der Musik und hörst dir die Geschichte nochmal und bist halt irgendwie auf einer ganz anderen Art related dazu. Ja.
Voll. Ja, als ich dann die Features mir so angeschaut habe auf dem Album, hat für mich sehr vieles Sinn ergeben. So. Mhm. Allerdings bin ich über ein was gestolpert, wo bei mir einfach ganz viele Fragezeichen hier auch auf diesem Zettel sind. Und zwar ist das bei dem Song Fridays for Future ist Marius Spärlich.
Ah, okay. Das Ding ist, stimmt, ich habe ihn der heißt Glücksschablone. Weil der Arbeitstitel war Fridays for Future, weil es in Texas, aber dann ist uns irgendwann aufgefallen, absolut sinnlos, weil das so, wenn der Titel so wäre, es ist dann so was Politisiertes, was gar keinen Sinn ergibt in dem Song. So, aber ja, Marius Spärlich, der hat auch ist ein Fotograf und Künstler. Mhm. Und ist ein guter Freund, der hat auch das Cover gemacht. Und hat auch bei dem Song mit Swiss die Gitarre gespielt. Also ich habe mit dem, als wir uns kennengelernt haben, haben wir einfach immer Sessions gemacht. Der spielt Gitarre, singt und wir wollten Songs machen und haben halt auch ein paar Demos, die wir noch fertig machen müssen endlich. Marius, wir müssen die fertig machen. Und ja, dann war er im Studio und ich meinte so, ey, deine Stimme, die würde da voll geil hinpassen. Mhm. Sing mal bitte die Hook. Das Outro singt auch, Future Bass singt das Outro. Mhm. Und ja, es ist halt einfach schön, wenn du halt so viele Leute zusammenbringen kannst. Mhm. Und also der Song ist für mich auch echt Kunst. Das ist richtig Kunst. Das ist wie so eine Installation.
Voll, ich war nämlich so verwirrt, weil ich habe den dann halt so ein bisschen recherchiert und war so, aber der macht doch eigentlich irgendwie was ganz anderes. Mhm. Und deswegen war ich so, wie ist das jetzt passiert? Wie ist der da drauf gelandet? Aber auf jeden Fall spannend, okay. Aber wie geht's denn jetzt generell mit dem Album? Bekommst du irgendwie Feedback von irgendwie einer Fanszene? Also ist da jemand da, der auf das Album wartet?
Ja, ein paar Leute schon. Es ist jetzt nicht super viel, aber gibt einige. Ich habe es auch schon, als ich mit Swiss auf Tour war, habe ich auch schon welche verkauft davon. Mhm. Und da war die Resonanz halt unfassbar direkt. Also es wächst gerade, würde ich sagen. So, weil, wie gesagt, ich bin halt für viele Leute Newcomer. Das muss ich halt irgendwie alles wieder erstmal einpendeln, würde ich sagen. Ja.
Wie geht's denn dann jetzt weiter? Hast du wieder vor 10 Jahren zu verschwinden?
Nein, wie ich eingangs gesagt habe, nee, ab jetzt wird halt nur noch released. Vor allem, ich habe auch noch ein paar Features, die ich dann, ich möchte dann einfach so alle 1-2 Wochen Musik raushauen. Weil das ist ja das Schöne, was du heutzutage machen kannst.
Ja.
Und die Maschine ein bisschen füttern und gucken, wo was zuckt. Vielleicht passiert da noch was Großes.
Wie sieht's denn live-mäßig aus? Also jetzt gerade warst du mit Swiss auf Tour. Ich schätze mal, hat auch Spaß gemacht.
Ja, sehr viel. Also wir haben jetzt 3 Touren gespielt innerhalb des letzten Jahres. Ja. Und jetzt gehen wir Ende Mai nochmal auf Tour. Da fahre ich mit, das wird schön. Und dann bin ich mit Taha auf Tour im September. Und es flattern gerade noch so 1-2 Sachen rein, auftrittsmäßig. Festivals gerade leider nicht. Ja, das muss, also live ist auch gerade echt eine schwierige Kiste, ja. weil du halt, wenn du jetzt in meiner Liga spielst, irgendwie kann man nicht abschätzen, wo du überhaupt Leute ziehen kannst oder nicht. Also das alles entwickelt sich gerade.
Mhm. Also ja. Du hast jetzt nicht vor, mit dem Album irgendwie auf Tour zu gehen oder so?
Würde ich natürlich sehr gerne, aber ich glaube, das ist gerade utopisch. Wir checken jetzt mal, ob wir das irgendwie für nächstes Jahr realisieren können. Mhm. Ja. Je nachdem, wie das jetzt wächst. Weil live, also das ist eigentlich mein absolutes Steckenpferd. Mhm. Ja. Also da halte ich mich schon für einen der Besten des Landes. Safe.
Ja, ich habe dich noch nie gesehen. Ich kann das leider so nicht...
Nicht unterschreiben.
Ich kann da leider nicht viel zu sagen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich dich irgendwann mal live sehen kann. Würde mich freuen.
Ja, also wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, ich weiß ja nicht... Wir sind nicht in Leipzig jetzt mit der Tour, aber mit der Taha-Tour. Aber wenn du zufällig Ende Mai in Berlin sein solltest, am 24. bist du herzlich eingeladen.
Ich bin komplett verplant die nächsten 2 Monate. Ja. Mein Terminkalender ist die Hölle.
Ja,
aber wenn ihr mit Taha in Leipzig seid, dann schaue ich mir das gerne mal
an. Kommst du sehr gerne rum.
Da komme ich sehr gerne rum. Ich würde sagen, bis dahin kann man sich auf jeden Fall dein Album anhören. Mhm. 26.05.
Skü, Memento Morti, das verlorene Wochenende.
Genau. Kann man sich noch Bundles kaufen?
Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Also wenn euch das gefällt... Wenn ich euch gefalle, Leute, checkt mal mein Instagram, da ist auch ein Link in den Shop, da könnt ihr Shirt-Bundles holen, den USB-Stick, was ich auch übrigens viel besser finde als eine CD.
Ja.
Weil da gibt es 2 Albumversionen drauf, plus ihr habt noch A Cappellas und wenn ihr Freestyle wollt, Instrumentals. Buk, buk. Und ja, genau, und ihr unterstützt die Musik und den Künstler, weil Streaming leider nicht so viel abwirft. Aber das wissen wir ja alle heutzutage.
Das wissen wir alle. Und vor allem bekommt ihr DIY-Shirts, habe ich gesehen.
Genau,
in deiner Instagram-Story hingen letztens alles voller T-Shirts. Ja. Du hast die wirklich alle selber gemacht.
Ja, ich mache die alle selbst.
Krass.
Und Batiken ist cool, macht Spaß.
Ja, wie viele Shirts hast du da jetzt gemacht?
Boah, so über 200.
Krass.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe gewesen, schätze ich mal.
Ja, voll. Aber, ja. Wie sagt man? Hands-on. Hands-on-Mentalität heutzutage.
Genau. Ja, dann, es hat mich sehr gefreut, dass du hier auf meinem Balkon vorbeigekommen bist.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Danke für das schöne Interview.
Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Freunde. Backspin. Podcast.